So, wunderbar. Als ich an jenem 13. Juni zur Welt kam, da haben mir meine Eltern den Namen Martin gegeben. Und sie fanden den Namen so wahnsinnig schön, dass sie mir keinen zweiten Namen mehr gegeben haben, weil das nicht mehr nötig war. Als ich dann allerdings die Namenslisten der Klassen und Studiengänge, die ich besucht habe, durchgesehen habe, da habe ich gemerkt, was statistisch auch erfasst ist. Bis Mitte der 80er Jahre war Martin einfach ein sehr, sehr beliebter jungen Namen in der deutschsprachigen Welt. Wenn ich mit einer größeren Gruppe zusammen bin und die Leute ungefähr gleich alt sind wie ich, dann sind bestimmt immer einige Martins mit dabei, ich bin selten ganz alleine. Und dabei, von der Bedeutung des Namens her, gibt es schon Namen, die deutlich mehr hergeben. Sohn des Mars, der dem Kriegsgott Mars geweihte. Also ich gehöre definitiv zu den Leuten, die keine Ahnung haben, was sich ihre Eltern bei der Namensgebung gedacht haben. Und vielleicht sind einige unter uns, die fragen sich das auch. Bei mir ist es so. Anders sieht es aus, wenn sich Menschen im Erwachsenenalter selber einen neuen Namen geben. Künstler tun das beispielsweise. Und gelegentlich ist es ganz spannend, einmal hinzuschauen, was sich Leute für einen Namen geben. Ich denke, die allermeisten von uns kennen den österreichischen Maler, Architekten und Umweltaktivisten Friedrich Stohwasser, nur unter seinem Künstlernamen Friedensreich Hundertwasser. Das einzige Gebäude, das er übrigens in der Schweiz hingestellt hat, ist da diese Markthalle in Altenrhein. Wenn du dort schon dran vorbeigefahren bist und dich gefragt hast, was ist denn das für ein seltsames Gebäude, das ist eine Kreatur, eine Kunst von Friedensreich Hundertwasser. Sicher ist, dass der Name Friedensreich Hundertwasser für ihn nicht einfach so eine spontane Idee war. Er hat einige Zeit um diesen Namen gerungen, nannte sich zuerst Friedereich und dann Friedenreich und erst am Schluss Friedensreich. Und sein Name war ein Ausdruck dafür, dass er an uns Menschen leidet. Er hat einmal Folgendes gesagt: Wir sind nicht mehr fähig, Gleichnisse zum Leben zu schaffen. Wir sind nicht mehr fähig zu gestalten, die Ereignisse um uns und in uns zu deuten, ja nicht einmal zu erkennen. Dadurch haben wir aufgehört, Ebenbilder Gottes zu sein. Friedensreich Hundertwasser. Friedensreich. Das war der Name, den er sich gegeben hat. Das war auch die Bedeutung oder die Bestimmung, die er sich gegeben hat oder die er sich mindestens geben wollte. Und ich glaube, dieser Name ist ein Ausdruck der tiefen Sehnsucht, seiner tiefen Sehnsucht nach Frieden. Nach Frieden im Zusammenleben. Und diese Sehnsucht ist uralt. Schon die Engel damals auf dem Feld von Bethlehem haben gesungen: Frieden auf Erden. Frieden auf Erden, das haben sie gesungen. Und dabei war damals eigentlich Frieden. Das Römische Reich und ganz Israel gehörte ja damals zum Römischen Reich. Das Römische Reich stand unter diesem sogenannten Pax Romana oder Pax Augusta, wie er häufiger genannt wird. Das war dieser römische Friede und dieser römische Frieden galt von 27 vor Christus an etwa 200 Jahre, gut 200 Jahre. Nur dieser Frieden, der da von Augustus ausgerufen wurde, das war nicht wirklich ein Friede, sondern das war vor allem die Abwesenheit von Bürgerkrieg. Und vor allem bedeutete dieser römische Friede, dass jedes Aufbegehren innerhalb des Territoriums augenblicklich mit aller Macht und Gewalt ausgelöscht wurde. Ein deutliches und auch ein schockierendes Beispiel dafür ist zum Beispiel die komplette Auslöschung und Zerstörung von Jerusalem, 70 nach Christus. Es war so eine Folge dieses Pax Augusta. Der Friede, von dem die Engel in Bethlehem gesprochen haben, das war ein Friede von einer ganz anderen Qualität. Es ist der Friede, von dem schon der Prophet Micha gesprochen hat. Und es ist der Friede, von dem auch der Prophet Jesaja gesprochen hat. Und die Micha-Stelle übrigens dort in Micha 5, das ist auch die Stelle, die die Schriftgelehrten herangezogen haben, als sie dem Herodes und vor allem den Sterndeuter dort gesagt haben, wo genau dieser neugeborene König der Juden geboren worden ist. Dort steht Folgendes. Aber zu Bethlehem im Gebiet der Sippe Ephrat sagt der Herr, du bist zwar eine kleine Stätte Judas, doch aus dir kommt der Mann, der das Volk Israel in meinem Namen führen wird. Sein Ursprung liegt weit zurück in fernster Vergangenheit. Und weiter wird dort erklärt, dass der kommende König ein Reich aufbauen wird, das mit allen anderen Reichen absolut nicht zu vergleichen ist. Dieser König wird vor allem eines bringen, Frieden. Und sein Reich wird ein Friedensreich sein. Da sind wir wieder bei diesem Namen. Und der König, der dieses Friedensreich regiert, der wird einen Ehrentitel haben. Darauf weist Jesaja hin. Friedefürst, das ist sein Ehrentitel. Der Friede, der mit diesem Friedenskönig anbricht, der greift tief in das Leben und in das Zusammenleben von Menschen hinein. Tief greift er hinein. Zuerst umfasst dieser Friede einmal den Frieden mit Gott. Das ist die Grundlage. Darauf baut alles andere auf. Der Friedefürst, dessen Geburt wir an Weihnachten feiern, ist der, der Frieden herstellt zwischen Himmel und Erde, macht Frieden zwischen Himmel und Erde überhaupt erst möglich. Und also, es ist spannend, wenn man ein bisschen in der Weltgeschichte herumstöbert, dann fallen einem verschiedene Dinge auf. Und eine Sache, die besonders hervorsticht, ist, dass Menschen scheinbar ein intuitives Gespür dafür haben, dass es zwischen Gott und ihnen oder zwischen den Göttern und ihnen irgendeine Distanz gibt. Und immer wieder in der Weltgeschichte haben Menschen versucht, mit irgendwelchen Opfern diese Distanz zu überbrücken. Die Götter müssen irgendwie milde gestimmt werden, mindestens günstig gestimmt werden oder gar besänftigt. Andere haben diese gefühlte Distanz zu Gott mit guten Werken zu überwinden versucht, mit Meditation, mit Selbstaufgabe. Die Nähe und das Wohlwollen Gottes, so denken sie, muss mit irgendwelchen Taten sich erarbeitet werden. Vielen scheint klar, dass wir Menschen an Gott oder der Natur oder an weiß ich nicht was dann schuldig geworden sind und dass wir irgendetwas tun müssen, dass wir irgendetwas zurückgeben müssen. Und vielleicht wäre es einmal ganz spannend, die aktuelle Klimadebatte einmal unter diesem Blickwinkel zu betrachten und sich zu fragen, ob da nicht hier und dort auch so quasi religiöse Züge zu erkennen sind. In einer westlichen, säkularisierten Welt werden plötzlich ganz andere Dinge zu einer Art Religionsersatz. Klar ist, dass alle diese Versuche letztlich nur deutlich machen, dass die allermeisten Menschen überhaupt keine Ahnung haben, wie astronomisch groß die Distanz zwischen ihnen und Gott ist Und die Versuche von vielen kommen den Versuchen von Kindern gleich, die auf eine Bockleiter steigen. Mein Vater war Maler, da hatten wir auch so Bockleiter, gell? Sind wir hochgestiegen und haben gemeint, wir könnten dann den Himmel oder die Sterne erreichen. So ist es nicht. So lässt sich diese Distanz nicht überwinden. Gott hat die Distanz zwischen uns Menschen und ihm selbst überbrückt. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Weihnachten ist nicht der ultimative Aufruf, jetzt unternehmt endlich mal etwas, macht weitere Kletterversuche hoch zu mir, sondern Weihnachten ist die Aussage, dass Gott selber heruntergestiegen ist, dass er geklettert ist, nämlich zu uns. An Weihnachten klettert Gott zu uns herunter. Er wird Mensch und er wird nicht Augustus der Zweite, vor dem man sich auch wieder fürchten muss. Menschen fürchten sich vor allen möglichen Dingen, vor wilden Tieren, vor Spinnen, vor Mäusen, ich weiß nicht was noch alles. Weißt du, was ich noch nie gehört habe? Mir hat noch nie jemand gesagt, also vor so neugeborenen Babys, da habe ich Panik. Das schlägt mich regelmäßig in die Flucht. Habe ich noch nie gehört. Gott wird an Weihnachten Mensch. Er wird ein Säugling. An Weihnachten kommt Gott sozusagen mit offenen Armen, ja buchstäblich nackt, auf uns zu. Gott wird in Jesus der nahe Gott, der anfassbare Gott. Er macht sich so verletzlich, dass man ihn schließlich sogar verhaften, verurteilen, töten kann. So verletzlich macht sich Gott. Und er macht das, damit die Ungerechten durch den Gerechten leben können. Paulus fasst das in Römer 5 einmal so zusammen. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist Gottes Weg, um wirklichen Frieden zu bringen. Das ist Gottes Weg, um ein wahrhaftiges Friedensreich aufzurichten. Und das ist die Grundlage dieser Friedensbewegung, auf dem alles andere steht und die an Weihnachten mit der Geburt dieses Gottessohns begonnen hat. Und von dieser Grundlage aus ist dann auch diese zweite Ebene, wenn man das überhaupt so sagen will, zu erreichen. Das ist der persönliche Friede. Ganz viele Menschen führen einen eigentlichen Krieg oder wenigstens einen Kleinkrieg gegen sich selbst. Und du glaubst es nicht? Du musst einmal auf deine Selbstgespräche hören. Die verraten uns. Ich bin nicht schön genug, ich bin nicht beliebt genug, ich bin nicht schlau genug. Ich kann mich nicht durchsetzen, ich kann mich nicht genügend abgrenzen, ich setze mich zu wenig ein, ich bin zu wenig diszipliniert, zu wenig gründlich, zu wenig sorgfältig, zu wenig gewissenhaft, zu wenig leistungsfähig, zu wenig einfühlsam, ich bin unfähig, ich bin ein Versager, ich bin ein Stümper, ich bin so ein Trottel. Eine kleine Auswahl, gell? Ja, würdest du jemanden, der dir regelmäßig solche Vorhaltungen macht, als eine gute Freundin und als einen lieben Freund bezeichnen? Vermutlich nicht, gell? Wer so mit einem redet, der ist eine Gegnerin, möglicherweise sogar ein Feind. Wenn ich aber mein eigener Feind geworden bin, dann hilft es nichts, wenn es um mich herum noch so friedlich ist. Ich habe diesen persönlichen Frieden nicht. Und mit der Geburt seines Sohnes startet Gott eine weltweite Friedensmission. Und diese Friedensmission umfasst zuerst einmal diesen Frieden mit Gott und dann auch diesen persönlichen Frieden. Jesus hat es geliebt, mit Menschen zusammen zu sein, die irgendwelche Schlachten in sich selber schlagen. Der reiche Jüngling, der Zöllner, Maria Magdalena, die Frau am Jakobsbrunnen, Petrus, Thomas, die Liste ließe sich fast beliebig verlängern. Jesus ist gern mit diesen Menschen zusammen gewesen. Und Jesus hat diesen Männern und Frauen nicht gesagt, alles halb so schlimm, mach dir doch nicht so einen Kopf, bist nicht so streng mit dir selber. Nein, hat er nicht gesagt. Jesus hat diesen Menschen zu verstehen gegeben, ich liebe dich. Ich mache meine Gefühle für dich nicht von irgendwelchen Vorleistungen abhängig. Ich nehme dich an, wie du bist. Du bist kostbar. Du bist wertvoll. Du bist schön. Lass dich doch einfach in meine Arme fallen. So begegnet der Mensch gewordene Gott uns Menschen. Und ja, damit lösen sich nicht alle unsere Herausforderungen und Probleme einfach in Luft aus. Aber da ist jemand, der sagt, ich stehe zu dir, ich liebe dich. Du kannst die Dinge, die bei dir anstehen, mit mir zusammen durchgehen. Alle diese Dinge. Und dann denk daran, was schon der Engel bei der Ankündigung der Geburt von diesem Friedensfürst, der Maria gesagt hat, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Dieser Satz steht im direkten Zusammenhang mit diesem Friedensfürst, mit diesem Jesus, der Gott gewordener Mensch ist. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Nicht, weil alles nur halb so schlimm ist, nicht, weil ich alles im Griff habe, sondern weil Jesus da ist, weil ich angenommen bin, weil ich geliebt bin. Deshalb ist dieser persönliche Frieden möglich. Und von diesem Frieden aus, von diesem persönlichen Frieden aus, ist auch die dritte Ebene zu erreichen. Friedensstifter. Wenn dieser persönliche Friede mein Herz regiert, dann kann ich zu einem Friedensstifter, zu einer Friedensstifterin werden. Gott ist in Jesus in diese Welt eingetaucht und hat damit die Grundlage für dieses Friedensreich gelegt. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, den wir bedenken müssen. Viele Menschen um uns herum, die werden wir nie verstehen. Es sei denn, wir versuchen in ihre Welt einzutauchen. Wenn der andere nur immer der ist, der nervt, der ärgert, der nie einen konstruktiven Vorschlag oder schon eine konstruktive Tat schon gar nicht macht. Wenn die andere die ist, mit den verschrobenen Ansichten, mit dem ewigen Geplapper, mit dem Hang zum Dramatisieren, dann werden wir einander nicht näher kommen. Wenn mein Gegenüber ein Gegner ist, wenn ich ihn als Feind ansehe, dann werde ich nicht aus meinem Schützengraben hervorkommen, dann werde ich nicht hinter der sicheren Hausecke hervortreten. Wenn ich aber in meiner Nachbarin, in meinem Arbeitskollegen, in der Verkäuferin, in dem Bekannten aus der Kirche, einen Mitmenschen sehe, der wie ich seine ganz eigenen inneren Schlachten kämpft, dann tut sich vielleicht in mir drin die Herzenstür ein bisschen auf, dieser Person gegenüber. Und schon viele, viele Male habe ich es erlebt, dass sich mein Verhältnis zu Menschen komplett verändert hat, sobald ich ihre Lebensgeschichte gehört habe. Mein bester Freund war einer, der mich damals, als ich ihn kennengelernt habe, der ist mir jeden Tag dermaßen gegangen. Ja. Und dann haben wir unsere Geschichten kennengelernt und dann sind wir uns einander näher gekommen. Ein wirklich lieber Freund. Mach es wie Gott, werde Mensch. Ich weiß nicht, wer diesen Satz gesagt hat, irgendjemand hat es gesagt. Mach es wie Gott, werde Mensch. Klar ist, dass so ein Friedensansatz mit Risiken behaftet ist. Das war schon damals so. Gott ist in Bethlehem sozusagen aus seiner himmlischen Deckung hervorgegangen, ist auf uns zugekommen. Er hat keine Garantie dafür gehabt, dass du oder ich oder irgendjemand überhaupt auf dieses Friedensangebot einsteigt. Das hat er nicht gewusst, da gab es keine Garantie dafür. Er ist einfach in unsere Welt eingetaucht. Und er ist damit zu einem Friedensstifter geworden. Ich glaube, dass uns der Friedefürst Jesus an diesem Weihnachtstag einlädt, doch einmal darüber nachzudenken, auf wen wir einen Schritt zumachen möchten. Vielleicht zum wiederholten Mal. Dass wir darüber nachdenken, wem gegenüber du dich verletzlich machst, aus der Deckung herauskommst, vielleicht auch zum wiederholten Mal. Darüber nachdenken, wem du die Hand zum Frieden ausstrecken möchtest. Und ja, Friedensstifter gehen ein Risiko ein. Und nein, Friedensstifter haben keine Garantie dafür, dass es gut kommt. Friedensstifter versuchen einfach das zu tun, was Gott selbst Tag für Tag und immer wieder versucht. Nämlich Frieden zu schaffen und das Friedensreich dieses Friedenskönigs Jesus, diesem Friedensreich zum Durchbruch zu verhelfen. Vielleicht ist es an der Zeit, dass du dir einen neuen Namen zulegst. Einen Namen, der etwas von der Berufung aussagt, die du in dir entdeckt hast, die dir gegeben wurde oder die dir vielleicht auch selber geben willst. Also Friedrich Stobwasser hat sich im Laufe seines Lebens den langen Namen gegeben, Friedensreich, Hundertwasser, Regentag, Dunkelbund. Das war sein Name. Als er damals auf der Queen Elisabeth II. Gestorben ist, weiß ich nicht, ob er sich gesagt hat, diese Berufung habe ich erfüllt. Ich weiß es nicht. Sicher ist, dass der andere Friedensfürst, dessen Geburt wir an Weihnachten feiern, dass der auch so einen Namen hatte. Und der wurde ihm schon vor seiner Geburt zugesprochen und in diesem Namen ist ein Programm drin, ist eine Berufung, ist eine Bestimmung drin. Jesaja drückt es so aus: Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Ist dir aufgefallen, dass das beides vierteilige Namen sind? Vielleicht sind vierteilige Namen eine richtig gute Sache. Meine Frau hat sich beispielsweise mit ihrem eigenen Namen versöhnt. Als ich kennengelernt habe, hat sie gesagt, Ruth, der Name gefällt mir nicht. Und später hat sie entdeckt, dass Ruth ja heißt die Freundin. Und sie hat diesen Namen zu einem Teil ihres vierteiligen Namens gemacht und hat gesagt, ich verstehe meine persönliche Berufung zu einem Teil darin, dass ich einfach Freundin Gottes bin. Und damit hat sie schon einmal einen Teil ihres göttlichen Künstlernamens festgelegt, gell? Und da könnte man diesen Namen von ihr noch ergänzen mit Menschenförderin, Gastgeberin, Homemakerin, Dunkelbund würde sie vermutlich nicht nennen. Aber sie muss das selber herausfinden. Ich lade dich ein, in den kommenden Minuten, wo wir ein paar Momente der Stille haben werden, einmal darüber nachzudenken, was eigentlich dein göttlicher Künstlername sein könnte. Wahrscheinlich reichen die wenigen Minuten nicht, um das abschließend zu klären. Aber vielleicht machst du einmal einen Anfang. Ich glaube, auch wenn du dir nicht als Künstlerin oder als Künstler vorkommst, in Gottes Augen bist du eine Künstlerin, ein Künstler. Und weißt du, was ich glaube? Gott freut sich, wenn sich seine Kinder solche Künstlernamen zulegen, in denen klar wird, für was sie leben wollen, was sie als ihre Berufung verstehen, was ihnen auf dem Herzen liegt. Denk über diesen Namen nach. Und vielleicht ist er ein Teil deines vierteiligen Künstlernamens, deines vierteiligen göttlichen Künstlernamens, Friedenstifterin. Friedenstifter. Wir beten miteinander. Jesus, du bist selber Mensch geworden. Auf dich ist ein wunderbarer Name gelegt worden. Und du hast die Bestimmung und die Berufung, die in deinem Namen drin steckt, gelebt. Uns gut gelebt. Und weil du so gelebt hast, weil du für uns gelebt und gestorben und auferstanden bist, darum dürfen wir uns selber solche göttlichen Künstlernamen zulegen, weil es bei dir schon klar ist, was unsere Berufung, was unsere Bestimmung ist. Danke, dass du uns reinnimmst in dein Friedensreich. Danke, dass du selber dich einsetzt für uns. Und wir selber möchten Mensch sein, wo dich, wunderbare Friedefürst, verehrt. Und wo dich im Friedensreich zum Durchbruch verhelfen. Amen. Jetzt hast du einfach noch ein paar Minuten Zeit, über deinen himmlischen Künstlernamen nachzustudieren und schau mal, was unterdessen schon klar wird.